Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus mit interessanten Gästen. Heute mit dem Gregor Rutz. Er ist SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich, Mitglied von der Staatspolitischen Kommission. Seit 13 Jahren habe ich nachgeschaut. Und mit ihm reden wir über die Rahmenverträge mit der EU, über die institutionellen Aspekte. Also, wie ist Demokratie, wie ist der politische Prozess, wie ist Gesetzgebung betroffen? Und dann das zweite Thema, das auch in seiner Kommission ist, ist die Zuwanderung. Ihr könnt also gespannt sein, das gibt ein interessantes Feusi Federal. Gregor, willkommen. Und wir haben zusammen einen Haida aus dem Wallis ausgelesen. Eine ganz kleine, spezielle Traubensorte, einen ganz tollen Wein. Nicht ganz ungefährlich, weil er in der Regel ein bisschen mehr Alkohol hat als im Durchschnitt. Aber das werden wir schaffen zum Wohl.
Das ist genau das Richtige für die Verträge. Genau. Das geht nicht ohne Alkohol. Genau.
Ja, wenn es so weitergeht mit den guten Argumenten dagegen, dann müssen ja Befürworter froh sein, wenn sie mehr Ja-Stimmen machen, als der Haida Prozent hat, oder?
Genau.
Ja. Also, jetzt seriös. Oder die Befürworter sagen, sind doch jetzt ein bisschen ruhig, es sind schöne Wirtschaftsverträge, oder ich habe auch schon das Wort Handelsvertrag gehört. Das ist nichts anderes als eben eine Stabilisierung von unseren Wirtschaftsbeziehungen mit der Europäischen Union. Und darum auch keine Stände mehr, weil es nichts anderes ist als bilaterale Verträge und so weiter. Bilaterale 3, sagt man. Du hast die Verträge gelesen. Was sagst du da dazu?
Gut, das ist natürlich schon etwas ganz anderes und viel weitreichender als nur Wirtschaftsverträge. Wir haben ja Wirtschaftsverträge, wir haben das Freihandelsabkommen und viele andere Abkommen. Und das gilt ja auch weiterhin. Aber die Verträge, da geht es um etwas anderes. Oder? Da geht es wirklich darum, dass die EU den Binnenmarkt will schaffen. Das heisst, sie will eine Zone machen in Europa, wo eigentlich das gleiche Recht gilt. Das ist logisch aus Sicht der EU. Oder? Wenn man einen Binnenmarkt will, wo freier Handelsverkehr, freier Personenverkehr ist, wo auch eine Währungsunion in den europäischen Ländern gilt, dann muss dort die gleiche Rechtsordnung gelten, weil sonst kann man nicht vernünftig miteinander geschäften. Und die Frage ist jetzt einfach, wenn wir uns in das hineinbegeben oder nicht. Und wenn man merkt, dass eben das Ziel der EU die Rechtsvereinheitlichung ist, dann merkt man auch, was das für uns heisst. Und das ist noch spannend, oder? In diesen Verträgen sind ja, oder in dem Bericht vom Bundesrat, sind zwei Wörter, die immer wieder vorkommen zu diesen Verträgen. Das eine ist, es sind zweiseitige Verträge, es sind Gleichberechtigung zwischen der EU und der Schweiz. Und die Schweiz können quasi dann immer auch sagen, wenn ihnen etwas nicht passt, genau. Und die EU auch. Und wenn man das jetzt genau anschaut, muss man sagen, das stimmt natürlich überhaupt nicht.
Oder warum nicht?
Dass, wenn die EU etwas beschließt, heisst es, dann muss es die Schweiz übernehmen und die EU übernehmen. Und beide sind verpflichtet, das sofort zu übernehmen. Ja, die EU ist ja logischerweise sowieso verpflichtet, das Unionsrecht, und es ist ja nur europäisches Recht, das beschlossen wird, das zu übernehmen, sofort. Mhm. Es ist nur für die Schweiz, die etwas ändert. Für die EU ändert überhaupt nichts. Sie müsste das Recht auch umsetzen, wenn die Schweiz gar nicht da wäre.
Sie hat es ja beschlossen.
Sie haben es beschlossen und es ist ihr eigenes Recht. Ja. Und das Zweite ist nachher die Frage der Rechtssicherheit, oder?
Das Argument ja von der Befürworter.
Von der Befürworter. Und das heisst, immer in diesen Bericht vom Bundesrat, wenn man das liest, ist immer von Rechtssicherheit redet. Aber Rechtssicherheit bezieht sich nur auf die EU. Die EU will Rechtssicherheit, weil sie wollen Rechtsvereinheitlichung und sie wollen, dass im ganzen Gebiet von dem Binnenmarkt das gleiche Recht gilt. Mhm. Aus Sicht von der EU absolut verständlich. Legitim. Dort gilt Rechtssicherheit. Für die Schweiz ist das Gegenteil der Fall. Und dass der Bundesrat das nicht erklärt, ist eigentlich wirklich absolut verwerflich. Weil für die Schweiz ist das Gegenteil von Rechtssicherheit der Fall. Wir müssten ja immer wieder europäisches Recht neu übernehmen. Das heisst, wir müssten unsere Rechtsordnung immer mehr anpassen. Und das ist das Gegenteil von Rechtsunsicherheit. Wir hätten jedes Jahr Zeitrevisionen von Gesetzen. Man sieht sie auch, wenn man jetzt schon allein das Vertragspaket anschaut. Oder drei neue Gesetze müssen wir machen. Über 30 Gesetze müssten wir anpassen. Es wären über 90 Bestimmungen von der EU, teilweise sehr lange, ausführliche Richtlinien, die maßgebend sind für uns. Das sind massive neue Mengen von Paragraphen an neuem Recht.
Gut. Jetzt vor einer Woche ist der Christoph Mäder, Präsident der Economy Suisse, gesessen und hat genau auf diese Frage von mir gesagt, nein, der Geltungsbereich sei eng begrenzt und klar fixiert. Für ihn sei wirklich, wenn wir da ganz viel übernehmen müssen, das sei dann für ihn eine Frage von der Souveränität. Aber das sei eben nicht der Fall. Die Gegner, wie du, tun das komplett übertrieben. Es sei klar, man muss nur wirklich Sachen übernehmen, jetzt gerade im Wirtschaftsrecht, wo die 20 Branchen heute, die wirklich die Produktzulassungen betreffen, das sind jetzt mehrheitlich technische Normen. Also, klingt doch nicht so blöd.
Nein, da liegt Christoph Mäder falsch. Und das ist auch naiv, wenn man das meint, das sei so begrenzt. Erstens einmal, nur schon vom Grundsatz her, wie ich es vorhin gesagt habe, die EU will das Recht vereinheitlichen, überall, oder? Und da können ja auch neue Sachen dazukommen. Die Verträge, die sind ja dynamisch, oder? Also die können sich weiterentwickeln und alle Staaten, die dabei sind, sind verpflichtet, das neue Recht, das dann dazukommt, das wir heute noch nicht kennen, zu übernehmen. Aus Sicht von der EU völlig logisch, oder? Weil sie wollen ja die Rechtssicherheit schaffen. Also ein neues Recht muss möglichst schnell von allen umgesetzt werden. Das ist in der Schweiz auch so. Wenn wir ein Bundesgesetz beschliessen, muss das in allen Kantonen vollzogen werden. Das ist eigentlich der genau gleiche Mechanismus, den die EU jetzt auch installieren will. Also das ist eine Frage von der Logik. Und das Zweite ist, wenn der Christoph Meder sagt, es seien nur Sachen betroffen, die in diesen Verträgen hineinstechen. Es gibt ein gutes Beispiel, dass es weiter darüber hinausgeht, was die EU will. Mhm. Wir haben vor gut 20 Jahren den Streit über die Holdingbesteuerung im Kanton Zug. Mhm. Das ist von der EU her argumentiert worden, die Holdingbesteuerung, also dass man von gewissen Gesellschaften weniger Steuern abverlangt, das widerspreche ich am Freihandelsabkommen.
Genau, weil es eine staatliche Beihilfe sei, oder?
Genau, ich bin dort zuerst überhaupt nicht rausgekommen, was das soll.
Ja, weil das
und sie sagen, weniger Steuern einem Unternehmen wegnehmen, das sei Wettbewerbsverzerrung. Das sei, wie wenn man dem Unternehmen eine Subvention würde geben, oder? Das ist nicht in unserer Logik. Oder? Wir haben einen Steuerwettbewerb, da kann man verschiedene hohe Steuern verlangen. Das ist auch eine Grundlage des Wohlstands der Schweiz. Also, jetzt haben die gesagt, das verstoßt gegen das Freihandelsabkommen. Erstens einmal, das Freihandelsabkommen hat, wo man es abgeschlossen hat, noch gar nicht gekämpft von dem Beihilferecht. Und das ist ein statisches Abkommen. Also wir haben dort etwas unterschrieben, fix, das dann gelten hat.
1972,
das, kann man sagen. Das Beihilferecht 1974, ich glaube, das Beihilferecht ist später dazugekommen, hat sich entwickelt. Also dass die EU das verknüpft, ist schon mal das Erste, was sehr verwundert, oder? Aber so läuft das bei denen. Und zweitens, hätten wir gar nicht darauf eintreten müssen, wir hätten sagen, nein, das Freihandelsabkommen, das haben wir abgeschlossen und das gilt und das ist bekannt, was drin steht, hat der Bundesrat auch zuerst gesagt. Nachher ist der Druck aber so gross geworden, dass man gesagt hat, Moment, jetzt müssen wir der EU entgegenkommen, sonst haben wir ein Problem wirtschaftlich, wieder wirtschaftlich. Und nachher haben wir am Schluss ja dann sogar noch eine Volksabstimmung gehabt darüber. Und jetzt kommt noch ganz ein anderer Punkt dazu. Also wir haben da etwas angepasst, im kantonalen Recht haben wir nachher eine bundesrechtliche Regelung gemacht, wo man gar nicht hätte müssen. Wie das Freihandelsabkommen ist ein Abkommen, das fix abgemacht ist, ein staatliches Abkommen, wegen dem Druck der EU. Aber wir haben auf Bundesebene, wie ich es gesagt habe, abgestimmt, über etwas, was eigentlich Kantone betrifft. Und das ist etwas, das kaum je zur Diskussion gekommen ist bis jetzt. Und das ist für mich ganz ein zentraler Punkt in diesen Verträgen. Wir machen auf Bundesebene Sachen abmachen, wo eigentlich Kantone in der Kompetenz wären. Das Steuerrecht in der Schweiz ist kantonal. Mhm. Und was Zucker macht, das ist ihre Sache. Wenn sie die Unternehmensbesteuerung irgendwie anpassen wollen. Das ist der Steuerwettbewerb, den wir haben. Und dass jetzt von außen her die EU kommt, und der Bundesrat sagt, wir müssen reagieren, obwohl das der Bund eigentlich gar nicht angeht. Mhm. Das ist nicht gut. Das bringt unsere ganze Kompetenzordnung durcheinander. Und das ist für mich eigentlich das wichtigste Argument gegen diese Verträge. Mhm. Der Bund würde da sehr viele Sachen abmachen oder abmachen müssen später, wenn es vielleicht dazu könnte, wo gar nicht den Bund betrifft, sondern Kantone und Gemeinden. Weil in der Schweiz haben wir eine Regelung, dass eigentlich für alles Kantone zuständig sind und gar nicht der Bund. Oder? Der Bund ist nur zuständig für das, was explizit in der Bundesverfassung steht. Und darum haben wir ja auch das doppelte Mehr, Volksmehr und Ständemehr, weil Kantone müssen ja in der Mehrheit dafür sein, eine Kompetenz am Bund zu delegieren. Darum steht es nicht in der Verfassung.
Da kommen wir sicher noch drauf. Jetzt würden die Befürworter natürlich auf das Argument sagen, ja nein, wir können ja auch Nein sagen. Das höre ich immer wieder. Jetzt tönt doch nicht so, wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, dann sagen wir Nein. Und zum ersten Mal ist dann eben klar, wie das Verfahren ist. Wir können nicht mehr, das Rechtsunsicherheit ist kleiner, weil die EU uns nicht mehr so piesacken kann.
Also das ist natürlich die dritte Naivität, oder? Neben dem, dass man meint, das sei zweiseitig und das gebe Rechtssicherheit. Also es gibt tatsächlich Leute, Frau Professor Eppin zum Beispiel, die sagen, es bestehe in diesen Verträgen eine Möglichkeit, auch zum Beispiel Entscheidungen von dem Schiedsgericht im Streitfall nicht zu akzeptieren. Und die Ausgleichsmassnahmen, die sagen darum nicht strafend, also die haben keinen Sanktionscharakter, sondern wenn dann die EU sagt, Moment, ihr haltet uns nicht an das dran, sagen die Ausgleichsmassnahmen nur dafür gedacht, dass quasi Verträge weiterhin gerecht sind und da Gleichwertigkeit bestechen. Also auf Deutsch übersetzt heisst das, wenn man sich nicht daran hält, dann kann die EU durchsetzen, dass es eben gleich so ist, wie es hätte müssen sein, wenn man sich daran gehalten hätte. Oder? Das ist die Wahrheit. Aber dass man sich da einfach daraus rausschlaufen kann und sich nicht daran halten, das ist absurd. Abgesehen davon widerspricht es an der Rechtssicherheit. Wer unterschreibt einen Vertrag, wo er sagt, aber der andere kann sich dann auch nicht dran halten. Also das ist ja absurd, das ist ja völlig widersprüchlich. Entweder will man Rechtssicherheit, dann hat man einen Vertrag, wo man sich muss dran halten, oder man hat das Gegenteil, man hat das totale Chaos, oder? Wenn der eine sich dann nicht dran halten kann und der andere kann dann sagen, jetzt schauen wir halt. Also das zeigt, oder? Die Verträge, das ist total gummig, das ist sehr vieles unklar, sehr vieles ist auf dem Bundesrat nicht durchgedacht, das sieht man auch, wenn man den Bericht liest, oder? Sehr viele Fragen sind offen, die Mitwirkung vom Parlament, was hat das Parlament überhaupt noch zu sagen, die Souveränität der Gerichte, wie viel Freiraum haben die wirklich noch, oder müssen die einfach das quasi übernehmen, was der Europäische Gerichtshof sagt, das sind alles Fragen, die total offen sind. Und bei so gummigen Verträgen gewinnt am Schluss immer der Stärker. Und das ist die EU. Auch das müsste einem eigentlich vernünftigerweise zu einem Ei bringen.
Aber es ist doch gleich so, letztlich können wir, also das ist auch ein wichtiges Argument, wir übernehmen ja bereits jetzt, das höre ich immer wieder, jetzt, wir übernehmen ja sowieso schon alles. Also wir übernehmen das Beispiel eben von dem Holding-Privileg, würden das unterstreichen. Wir machen sowieso schon alles, damit wir möglichst näher sind bei der Europäischen Union. Insbesondere die Bundesverwaltung, aber auch das Parlament obendrauf.
Gut, die einen Sachen, die wir übernehmen, das sind Sachen, die die Wirtschaft interessieren. So Vereinheitlichungen von Produktevorschriften
und solche Normen. Sachen.
Das macht auch Sinn, oder? Es sind zwar viele Paragraphen und ist auch viel Bürokratie. Das macht Sinn, das ist das, was die Wirtschaft wirklich will. Können wir auch sonst machen, oder? Übernehmen kann man immer, wenn man etwas will, oder?
Aber freiwillig.
Aber freiwillig, oder? Das Zweite ist dann das, was man auf politischen Druck übernimmt. Das ist dann eben schon nicht mehr gut. Aber neu müssten wir die Sachen eben übernehmen. Mhm. Und das ist das, was mich stört, oder? Und wenn wir mal schauen, wie die Rechtsvereinheitlichung abläuft, oder? Dann ist das natürlich so, das europäische Recht, das EU-Recht, das Unionsrecht, das wird von den Mitgliedstaaten gemacht. Ist ja logisch, oder? Also wie das schweizerische Recht auch von der Bundesversammlung und von den Kantonen gemacht wird und von den Stimmbürgern und sicher nicht von dritten Staaten. Also wir als Drittstaat in der EU hätten überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und das heisst ja da dann in diesen Berichten, ja, wir hätten da etwas mitzureden in dem Decision Shaping, genau. In dieser Phase.
Was ist denn das?
Das Decision Shaping, das ist eine Phase, bevor es eigentlich überhaupt einen Gesetzesentwurf gibt. Mhm. Oder? Das muss man sich bewusst sein. Das ist wie eine Arbeitsgruppe, wo man sagt, jetzt soll mal jeder sagen, was er so findet. Das Brainstorming, ein Ideenaustausch. Und nachher schaut man, was will man da für ein Gesetz machen. Oder? In der EU läuft das ja völlig anders. Oder? Es gibt ja die Europäische Kommission. Das ist vergleichbar wie in der Schweiz der Bundesrat. Oder so eine Art Exekutive. Und in der EU ist es so, das Initiativrecht, also das Vorschlagsrecht für neue Regelungen, das liegt allein bei der Europäischen Kommission.
Genau. Nicht beim Parlament und nicht auch nicht beim EU-Rat. Das sind die anderen zwei Körperschaften, die es noch gibt.
Ja. Die beraten das beraten und so, aber entscheiden am Schluss immer die Kommission. Das muss man sich einfach bewusst sein. Sachabstimmungen gibt es auch nicht in der Europäischen Union. Und so läuft dann das auch bei den Sachen ab, die uns in diesen Verträgen betreffen. Weil das ist auch alles Unionsrecht, das wir da übernehmen müssen. Also die Schweiz kann vielleicht am Anfang ein bisschen mitdiskutieren. Ist dann auch die Frage, wer ist das? Das werden Bundesbeamte sein, den Ausschuss, oder? Die diskutieren dann ein bisschen mit anderen Leuten vom Europäischen Parlament oder Beamten von dort. Und nachher läuft der Rechtsetzungsprozess ab. Das ist alles über die EU-Instanzen, über die Mitgliedstaaten. Da hat die Schweiz nichts zu melden. Und nachher ist der Entscheid gefällt. Heisst es, jetzt haben wir die Regelung X. Und dann kommt das in den gemischten Ausschuss. Genau. Also das ist so ein Ausschuss, wo EU-Vertreter und Schweizer Vertreter drin sind, von der Schweiz wieder, Bundesbeamte. Und dort wird dann informiert, wir haben jetzt die Regelung X beschlossen.
Und dann gibt es zwei Methoden. Das will ich noch schnell aufdröseln. Die Integrationsmethode und die Äquivalenzmethode. Und gefährlich ist ja vor allem die Integrationsmethode, weil wenn man wirklich, das hat der Professor Glaser von der Uni Zürich in einem Interview in der NZZ gesagt, wenn die Schweizer Diplomaten dort nicht die Hand aufhängen und sagen, halt, wir haben ein Problem mit dem Recht, das wir übernehmen müssen, dann gilt das sofort in der Schweiz.
Genau, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das einfach erklären für die Leute, weil es ist ja so kompliziert.
Aber es ist wichtig.
Ich habe es also ein paar Mal müssen lesen.
Ja.
Also, wenn die Regelung X beschlossen ist, dann kommt das eben in den gemischten Ausschuss. Und dann wird informiert, wir haben jetzt das und das beschlossen. Und die Idee ist natürlich, dass dann das möglichst sofort gilt und übernommen wird.
Das steht jetzt, auch so in den Verträgen drin.
Das steht
bald
auch
möglichst
so
und so. Ja.
Und das ist auch der Sinn von der EU, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, sie wollen das Recht vereinheitlichen. Und darum ist es logisch, wenn etwas beschlossen ist, muss das möglichst schnell flächendeckend umgesetzt werden, auch von der Schweiz. Sonst machen die ganzen Verträge gar keinen Sinn. Und jetzt gibt es eben zwei Methoden. Die Äquivalenzmethode, das ist ein bisschen weniger schlimm, die gilt für gewisse Verträge. Das heisst, wir müssen einfach eine gleichwertige Gesetzgebung sicherstellen. Eben das Äquivalent.
Also das heisst, ihr als Parlament.
Das heisst, die Schweiz muss entweder hat sie schon ein Gesetz, wo sie kann sagen, das ist eigentlich genau das, was ihr jetzt beschlossen habt, oder man muss das Gesetz revidieren, damit es das dann drin hat, was die EU beschlossen hat. Oder? Dort ist das Parlament dann dabei, das ist so, dort kann man auch eine Vernehmlassung machen, könnte man auch ein Referendum machen, aber der Handlungsrahmen ist natürlich genau abgesteckt, weil es muss ja das sein, was die EU bestimmt hat, das müssen wir dann bei uns im Land übernehmen. Das ist die Äquivalenzmethode. Das ist ein bisschen, die weniger einschränkend, auch wenn dann natürlich das gleiche Prinzip gilt. Oder? Was die EU beschlossen hat, müssen wir machen. Wenn wir es schon haben, ist es irrelevant. Wenn wir es noch nicht haben, müssen wir es eben ändern. Und das andere ist die Integrationsmethode. Und dort, das ist genau so, dort liegt wirklich der Hase im Pfeffer. Das heisst, bei der Integrationsmethode, die Sachen, die dann beschlossen sind, die sind automatisch ein Teil von den Verträgen, die wir abgemacht haben mit der EU. Und das heisst, automatisch gilt das eigentlich dann auch in der Schweiz. Also das ist sofort und direkt anwendbares Recht. Jetzt muss in dem gemischten Ausschuss die Schweizer Vertretung sagen, wenn irgendetwas ist, stopp, da müssen wir ein Referendum machen, wie das bei uns quasi ein Gesetz ist, das geändert werden muss, oder sogar die Verfassung. Mhm. Das kann sein, sehr gut sein, oder? Dass es eben Kompetenzen betrifft, die in der Schweiz bei den Kantonen und bei den Gemeinden sind. Dann muss die Vertretung sagen, stopp, da müssen wir ein Referendum machen, das können wir so nicht übernehmen. Wenn die Vertretung, das sind Beamte, ich sage es nochmal, das sind sich viele auch noch nicht bewusst, die haben irgendwie das Gefühl, das sind Parlamentarier dort drin, das sind Beamte, die in dem Ausschuss sind. Wenn die vergessen, das anzumelden, ist es gelaufen. Dann gilt es. Mhm. Jetzt, wenn die sagen, Moment, da muss es ein Referendum geben, dann ist es von der EU her im Grundsatz trotzdem sofort anwendbar. Ausser die Schweiz kann begründen, warum das nicht geht, auf keinen Fall. Aber sie muss es begründen. Mhm. Und sonst ist das Ganze vorläufig anwendbar, bis dann bei uns das Referendum durch ist. Mhm. Also da sieht man, oder, wie weit das geht. Und jetzt, wenn man schaut, welche Verträge sind betroffen, dann merkt man plötzlich bei der Personenfreizügigkeit, wo bisher eigentlich ein statisches Abkommen war, jetzt wird das plötzlich ziemlich dynamisch und nachher gilt dort noch die Integrationsmethode. Mhm. Also Punkt Zuwanderung können wir da überhaupt nicht mehr entscheiden, sondern das ist am Schluss Brüssel, der entscheidet und wir müssen es übernehmen. Und selbst wenn wir ein Referendum machen, gelten die Sachen dann schon vorläufig.
Also wenigstens ist der Begriff dynamische Rechtsübernahme zutreffend, oder, von den Befürwortern. Weil es ist sehr dynamisch, die ganze Geschichte.
Ja, aber es macht Angst, oder? Es macht Angst. Und das kennen wir nicht. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann muss man ja wissen, was steht drin. Und das unterschreibt man. Und nach Schweizer Recht ist das unsittlich. Also das wäre verboten bei uns. Mhm. Wenn wir zwei jetzt einen Vertrag würden machen und ich könnte einseitig nachher noch Sachen reinschreiben und du müsstest übernehmen, das wäre nach Schweizer Recht unsittlich. Das dürfte man nicht machen.
Interessant ist ja auch, in einem Fonds Federal hat Ignacio Cassis zu dem Thema gesagt, ja, an der Demokratie ändert sich nichts. Oder? Und ich meine, da frage ich mich schon, wenn du jetzt das erzählst, liegt der Bundesrat komplett falsch? Was ändert sich an der Demokratie deiner Meinung nach?
Nein, der Bundesrat liegt komplett falsch und die Aussage ist fahrlässig. Also, man kann ja für die Verträge sein, wenn man sagt, ich bin für die EU, ich will das mittragen, die Rechtsvereinheitlichung, okay. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was er sagt. Das ändert massiv. Also das Parlament, wie ich gesagt habe, hat nichts mehr zu sagen. Mhm. Bei der Integrationsmethode kommt das Parlament nicht mehr vor. Mhm. Und das ist etwa die Hälfte der Verträge, die dem unterliegt.
Mehr als
die
Hälfte, ja.
Und das Parlament kommt nicht mehr vor. Mhm. Der Bundesrat hat das ja gemerkt und hat jetzt im Verlauf der Vernehmlassung nachgeschoben und hat gesagt, man müsse schauen, dass Parlament und Kantone besser eingebunden sind. Weil in der Schweiz hat ja nicht nur das Parlament etwas zu sagen. Die Schweiz ist ja Volk und Kantone. Und Kantone haben ja sehr viel Recht. Kantone können Initiativen machen, ein Referendum machen. Wir haben jetzt Individualbesteuerung, genau. Abstimmung vom 8. März. Das ist ein Kantonsreferendum, weil da zielt von Kantonen gesagt hat, die Bundesgesetzgebung wollen wir nicht, stimmen wir ab. Und jetzt hat der Bundesrat gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie verbessern. Und jetzt schlagen sie vor, dass man da zum Beispiel außerordentliche Kommissionen schafft, Arbeitsausschüsse schafft, wo sich Parlamentarier von der Schweiz mit Parlamentariern von der EU können austauschen etc. Und sie sagen, wir verteilen eine Liste, das ist kein Witz, eine Liste verteilen in den Kommissionen, wo man schön auflistet, welche Gesetzgebungsprojekte in der EU sind im Gang. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
Sind also 1700 pro Jahr?
Ja. Sind das so viele, oder? Das sagt er, man hat die Übersicht gar nicht. Aber die Frechheit von einer Exekutive, einem Parlament zu sagen, wir verteilen euch dann jeden Monat eine Excel-Liste, dann seht ihr, was läuft, dann ist gut. Ich meine, das ist ja absurd. Das ist absurd. Und das Parlament ist die höchste Behörde in der Schweiz. Das ist nicht der Bundesrat. Das Parlament ist die höchste Behörde. Und ich hoffe, der ein oder andere Parlamentarier merkt noch, was da abgeht, oder? Weil da wird der Parlamentarier schlicht den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir hätten nichts mehr zu sagen, wir müssten zuschauen, wir könnten nicht mehr einmal ein Referendum machen. Initiativen wären auch beeinträchtigt, oder? Das Bundesgericht hat schon gesagt, jetzt in einem Fall, wo es um Freizügigkeit gegangen ist, in spezifischen Fällen gilt das EU-Recht a priori vor dem Bundesrecht vor der Bundesverfassung.
Genau, also, 2015 hat das Bundesgericht festgehalten in einem Leitentscheid, dass es immer vorgeht. Von dem her ist ja dort sogar unser Gericht sagt, da gilt die Integrationsmethode, könnte man fast sagen, oder?
Ja, und es ist also, vor allem die Abkehr von einer ganz wichtigen Praxis, oder? Die Schubert-Praxis, genau. Das ist wegen einem Fall, wo mal einer so geheißen hat. Da ist eigentlich darum gegangen, dass man gesagt hat, die Schweiz kann, wenn sie es bewusst macht, das Parlament, kann Regelungen beschliessen, die internationalen Verträgen widersprechen und dann gelten die Regelungen. Mhm. Aus der Überlegung heraus, eine Demokratie muss ja ständig wieder neue Entscheidungen treffen können. Natürlich. Sonst ist es keine Demokratie mehr, oder? Dann ist alles festgefahren. Theater, ja. Und die Schubert-Praxis hat eben gesagt, man kann dann neue Entscheidungen treffen und dann widerspricht es halt, aber dann gilt das Neue und dann muss man schauen, wie man es andere regelt. Und jetzt haben sie gesagt, das geht nicht mehr, das akzeptieren wir nicht mehr, es gilt immer das EU-Recht. Mhm. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, oder? Mit der Integrationsmethode im Bereich Zuwanderung. Man könnte gar keine Initiativen mehr machen, Referenden wären wahrscheinlich auch Leerlauf. Und das ist dann komisch, oder? Wenn dann Demokratie zu einem Theater wird, zu einer Komödie wird, wo man gar nichts mehr zu sagen hat, dann schnallen die Leute ab, oder? Dann sagen die Leute, da will ich nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist gefährlich. Mhm. Und das ist dann genau das Gegenteil von Rechtssicherheit. Da haben wir am Schluss Faustrecht, oder? Mhm. Wenn jeder macht, was er will.
Reden wir über die Zuwanderungsfrage, weil das ist, glaube ich, auch, wird dann im Abstimmungskampf eine ganz wichtige Frage sein. Der Bundesrat sagt, ja, das ist alles nicht so schlimm, ähnlich wie bei der Rechtsübernahme vorher. Ja, es ist richtig, wir müssen die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen, aber sie ist weiter arbeitsmarktbasiert, also die Leute müssen einen Arbeitsvertrag haben und überhaupt das mit dem Daueraufenthalt, das ist nicht so schlimm, weil sie ja da sind und arbeiten, darum, wir rechnen mit 3'000 bis 4'000 mehr Sozialhilfefälle für rund 50 Millionen, das sei alles nicht, das sei alles verkraftbar und eigentlich keine Ausweitung von der Zuwanderung. Darum muss man auch nicht irgendwie da noch den 121a, den Masseneinwanderungsparagraf anpassen. Was sagst du da?
Also das ist absolut naiv, wenn nicht böswillig. Also ich frage mich immer ein bisschen, und ich habe gewisse Kapitel 3-4 Mal gelesen vom bundesrätlichen Bericht, und ich weiss bis heute nicht, haben sie es wirklich nicht verstanden? Sind sie so naiv, dass sie das alles glauben? Oder ist es wirklich böswillig, dass man den Leuten dumme Sachen angeben will? Also es ist sehr eine unbefriedigende Situation. Ich merke auch in der Parlamentarischen Kommission, wenn man den Leuten von der Verwaltung Fragen stellt, sehr oft haben sie gar keine Antworten, wie sie das auch nicht im Detail wissen. Also da ist so viel offen und man hat offenbar einfach das Gefühl, man müsse jetzt da nicht sein mit der EU. Also im Bereich Zuwanderung ist klar, die EU, das ist wieder das Gleiche, Rechtsvereinheitlichung, freier Personenverkehr, eine von den 4 Grundfreiheiten, das ist für die EU ein ganz zentrales Ziel, das muss man ganz realistisch sehen.
Haben sie auch offen gesagt?
Logisch. Da kann man dafür oder dagegen sein.
Genau.
Aber man soll das bitte nicht abstreiten. Oder? Und wenn man das will, muss man wissen, das tut sich weiterentwickeln. Unionsbürgerrichtlinie etc. Die EU ist am Zusammenwachsen. Und die Rechtsvereinheitlichung, einfach, dass man sich das vorstellen kann, das ist das Gleiche, was in der Schweiz nach 1848 passiert ist, bei der Gründung des Bundesstaats. Dort ist Strafrecht, Obligationenrecht, Zivilrecht usw. ist alles kantonal geregelt gewesen. Und hat man das auch zentral vom Bund regeln nachher. Und Schritt für Schritt hat man das nachher gemacht, oder? Teilweise ist es recht lang gegangen. Das Zivilgesetzbuch ist erst im 20. Jahrhundert geschrieben worden, das Strafgesetzbuch irgendwo in den 30er Jahren, ist noch nicht 100 Jahre alt, oder? Das sind Sachen, die dann lange Zeit gebraucht haben. Die Rechtsvereinheitlichung findet jetzt auch in der EU statt. Und sie wettet natürlich, dass das Ganze ein Gebiet wird, wo es nur noch EU-Bürger gibt. Also, das ist ja auch die Grundlage des Freizügigkeitsabkommens. Mhm. Inländer sind wie Ausländer und Ausländer wie Inländer zu behandeln, wenn man in dem Freizügigkeitsraum lebt. Und dass das natürlich dann massiv mehr Zuwanderung könnte zur Folge haben, ist klar. Und wenn man die Verträge liest, was jetzt da beabsichtigt ist, dann sieht man, da kommen Hunderttausende mehr in die Schweiz. Für die Leute gelten keine Integrationskriterien mehr. Mhm. Ist logisch, oder? Die können eine Aufenthaltsbewilligung bekommen und müssen überhaupt nichts mehr erfüllen. Sie müssen
nach 5 Jahren statt nach 10 Jahren.
Nach 5 Jahren, ja. Also viel schneller. Und sie müssen nicht Deutsch, nicht Französisch, nicht Italienisch können. Sie können irgendetwas reden, weil sie ja EU-Bürger sind und wir auch Teil sind von dem ganzen Vertragswerk. Und da muss ich sagen, komme ich langsam dann schon ein bisschen Angst über. Also wenn ich jetzt sehe, wie die Zuriken, wo ich aufgewachsen bin, in der Gemeinde, die erste Frage, die kommt am Telefon, wenn man anruft, bevor einem dann persönlich da eine Antwort gibt, wünschen Sie eine Beratung auf Englisch oder auf Deutsch? Und dann kann man sagen, so das Zweite drücken. So weit sind wir anfangen, oder? Und das geht doch nicht. Also irgendwo, wenn einer in der Schweiz lebt und mit der Behörde zu tun hat, Entschuldigung, aber dann darf man erwarten, dass er eine andere Sprache kann.
Das müsste vor allem die Romans aufregen, die sich sonst ja so enervieren, wenn Zürcher das frühe Französisch abschafft und Englisch auf dem Vormarsch ist.
Die Romans, also ich sehe das natürlich genau so, und die Romans müssen noch viel mehr aufregen in diesen Verträgen. Und ich hoffe, dass sich die Erkenntnis dort noch durchsetzt. Oder? Die Romans sind ja eine sprachliche Minderheit. in unserem Land. Mhm. Und Minderheiten sind geschützt durch unser System. Durch unser System, das eben föderalistisch ist, subsidiär, wo der Kanton ganz viele Kompetenzen gibt, den Gemeinden. Und das wird nachher alles übergangen. Die Verträge rühren unsere ganze Kompetenzordnung über den Haufen. Mhm. Und darum ist es auch klar, oder, wenn wir jetzt das alles diskutieren, und man nachher darüber überlegt, ist es jetzt ein obligatorisches oder ein fakultatives Referendum? Die Frage müssen wir erst ganz am Schluss beantworten. Die Diskussion ist jetzt ein bisschen verfrüht, oder? Aber wenn man das alles durchgelesen hat, liegt es auf der Hand. Mhm. Selbstverständlich muss es ein obligatorisches Referendum sein, weil ein obligatorisches Referendum heisst, Kantone haben auch mitzuentscheiden, nicht nur das Volk.
Wie sie es betrifft.
Ja. Kantone betrifft es, ja. Weil die Kompetenzordnung wird über den Haufen gerufen. Kantone würden viele Sachen verlieren. Oder? Wir hätten dann Bundesverwaltungsmenschen, die da in dem gemischten Ausschuss sitzen und die müssen darüber entscheiden, gibt es ein Referendum oder nicht. Und sie könnten dann auch entscheiden, es gibt keins, obwohl Kompetenzen der Kantone betroffen sind. Und wenn Kantone so viel hergeben aus ihrem Kompetenzbereich, ist es nicht das logisch, dass sie einmal mindestens den Grundsatzentscheid können mitfehlen können, wir sind dafür oder wir sind dagegen.
Jetzt bei der Zuwanderung würde Beat Jans natürlich sagen, ja, das stimmt alles vielleicht schon und so, aber wir haben den bundesrätlichen Feuerlöscher, nämlich die Schutzklausel, das ist ein Verhandlungserfolg, das ist der Artikel 14a, der neue im Änderungsprotokoll zum Freizügigkeitsabkommen, dann können wir, Zitat, wir können Kontingente einführen, zum regeln, wie viele Leute in die Schweiz kommen. Das können wir jederzeit machen und so weiter. Von dem her ist das Problem doch gelöst.
Also wenn das jemand sagt, wie der Bundesrat Jans, muss ich dann also schon staunen. Ich meine, wir haben den Artikel 121a in der Bundesverfassung. Die Schweiz steuert ihre Zuwanderung selbstständig. Wir haben dort drin ganz genaue Bedingungen. Rücksicht nehmen auf die Wirtschaft. Das hat die Adresse von allen Wirtschaftsvertretern. Aber dann mit Höchstzahlen und so weiter operieren, damit wir eben die können holen, die wir brauchen. Das wollen wir ja. Die,
er hat das öfter gesagt an einer Medienkonferenz, dass wir jetzt das können machen, dank der Schutzklausel.
Ja, natürlich. Aber also, das ist ja Absurdität nicht zu überbieten. Also, wie gesagt, das müsste man heute schon und könnte man heute schon. Und das hat mit dieser Schutzklausel überhaupt nichts zu tun. Und dass genau das EOPD und Beat Jans nicht machen und sich gegen alle Massnahmen wird, die irgendwie zu einer Steuerung der Einwanderung führen könnten, zeigt ja, dass das alles leeres Geschwätz ist. Und sie würden die Schutzklausel nie anwenden wollen. Sie würden 100'000 Gründe finden, das nicht zu machen. Ich meine schon heute, oder? Wir haben die Kriminalität, die zunimmt, gerade im Grenzraum. Wir hören es jetzt aus Basel, aus der Region Genfersee etc., wie da Einbrüche passieren, Leute da mitten in der Nacht überfallen werden, ja, von Einbrechern, die in den Schlafzimmer rumschleichen. Das macht grosse Angst. Wir könnten schon längst Grenzkontrollen machen, weil Schengen, der Schengen-Vertrag, hat genau auch so eine Klausel, oder? Dass man in Ausnahmesituationen das kann machen.
14 Länder
Deutschland
machen das.
Macht das, Frankreich macht das, Italien macht das, Österreich macht das. Rundum machen es alle. Ausser der Schweiz, wie der Beat Jans findet, nein, den Moment sei noch nicht gegeben. Also Entschuldigung. Aber das macht mich wirklich verrückt, wenn ein Bundesrat so einen Kabis erzählt und genau das Gegenteil von dem macht. Also das geht überhaupt.
Aber die Schutzklausel ist drin. Wie beurteilst du das? Also ist das, ja, ist das nichts ist das für dich? Oder?
Es ist alles reine Theorie. Weil am Schluss, wenn man die Verträge liest, oder, dann geht es, und man die Verträge unterschreibt auch, oder, dann geht es ja darum, dass man sich in das EU-Gefüge hinein begibt. Mitgliedstaatsähnlich, hat ein Europarechtler geschrieben, aber ohne Mitspracherecht. Und dann tragen wir das mit, die Rechtsvereinheitlichung etc. Das ist das, was wir bekunden, wenn wir das unterschreiben. Wir wollen das mittragen, die europäische Entwicklung. Und die europäische Entwicklung ist ja logisch, die muss bei allen Staaten, die dort dabei sind, durchgesetzt werden. Das macht das ja keinen Sinn für die EU. Mhm. Und es ist doch völlig naiv zu meinen, wir können etwas unterschreiben, um so eine Entwicklung mittragen und nachher die ganze Zeit eine extra Wurst haben. Und die Schweiz hat eine Kraft dafür. Oder? Wir haben es vorhin besprochen mit dem Freihandelsabkommen, die Zuger Steuerrechtsgeschichte. Die Schweiz ist sogar in Fragen, wo wir gar nicht betroffen wären, bereit, Zugeständnisse zu machen, wie wir den Frieden haben wollen, wie wir ein harmonisches Land sind, wie wir die Auseinandersetzung nicht suchen mit der EU. Und das wird in diesem Bereich noch viel mehr der Fall sein. Zumal die Freizügigkeit. Das ist ein ganz zentrales Ziel der EU. Das ist eine der vier Grundfreiheiten in dem Binnenmarkt. Mhm. Das ist nicht irgendein Zusatz, sondern für sie ist das ganz zentral. Und da laufen wir in etwas rein. Ist ja logisch. Als attraktiver Standort mit Rechtssicherheit, attraktiven Rahmenbedingungen, guten Arbeitsplätzen, hohen Löhnen, guten Sozialleistungen, will ja jeder da hinkommen. Das ist ja eine Frage von der Logik.
Mhm. Befürworter würden jetzt sagen, ja, aber Gregor Rutz, wir brauchen doch stabile Beziehungen zu unseren engsten, wichtigsten, geografisch am nächsten liegenden Nachbarn. Und wenn wir da Nein sagen zu dem Vertragspaket, zu dem Stabilisierungspaket, wie es der Bundesrat sagt, dann wird es rebeln und wir werden alles verlieren, was uns wichtig ist.
Nein. Also Rebeln wird es vielleicht. Das ist so. Selbstverständlich, wenn man Nein sagt, das kennen wir auch aus dem geschäftlichen Bereich oder aus dem privaten Bereich, wenn man mal jemandem Nein sagt, dann kann es unangenehme Momente geben, das ist klar. Aber langfristig gesehen hat die Schweiz Erfolg, wenn wir stabile Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit haben. Mit diesen Verträgen erreichen wir genau das Gegenteil. Und die EU ist umgekehrt sehr interessiert an guten Beziehungen mit der Schweiz. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Schauen wir mal die EU-Staaten an. Frankreich, faktisch Konkurs. Deutschland, faktisch Konkurs. Österreich, ein riesen Gucken durcheinander. Korruption, weiss der Geier was. Italien ist ja mittlerweile das stabilste Land in Europa. Und das spricht ja auch Bände, oder? Also zu meinen, die EU sei in Form, weit gefehlt.
Aber es ist der grösste Markt.
Ja, natürlich. Die Schweiz hat Wohlstand, gute Produkte, Innovation, Rechtssicherheit, zahlt pünktlich und zuverlässig, hat wichtige Verkehrswege mit dem Gotthard und so weiter im Herzen von Europa.
Auch für den Strom.
Wir, auch für den Strom. Die Schweiz hat einen Wert. Die Schweiz ist ernst zu nehmen. Und zu meinen, wenn wir da Nein sagen, sagen wir nachher Quantité néglige, aber weit gefehlt, oder? Abgesehen davon, wenn wir jetzt schauen, die ganzen Gesetzgebungen, die jetzt passieren im Bereich Plattformregulierung, künstliche Intelligenz etc., wo die EU massiv überreguliert hat. All die grossen Tech-Konzerne sagen, die EU, das ist für uns irrelevant geworden, da kann man gar nicht mehr investieren, da kannst du nichts mehr aufziehen. Die Schweiz ist eine Insel der Freiheit, weil wir die blöden Gesetze noch nicht haben. Und bei uns wird noch investiert in Milliardenhöhe. Und wenn wir so weitermachen, dass wir unserer Rechtsordnung Sorge geben, können wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere europäische Staat das merkt und zu uns nachmacht.
Die Frage ist ein bisschen, ob das die Leute draussen bei der Abstimmung auch so spüren, ob wir noch in der Lage sind, das durchzuziehen, das Verständnis von unserem Land, oder ob man einfach irgendwie kapituliert. Und vor allem habe ich manchmal das Gefühl, dass in der Bundesverwaltung der Geist, den du jetzt hier rezitierst, der ist komplett weg. Wo sind die? Insbesondere im EDA, teilweise aber sogar im Wirtschaftsdepartement oder im SEC oder so. Wo sind die Leute, die Bundesverwaltung ausmachen, die das Selbstverständnis von unserem Land haben? Keine Grundsatzfrage zum Abschluss.
Also, bei der Bundesverwaltung ist teilweise also Hopfen und Malz verloren. Aber das tue ich nicht den Leuten anreden, die dort arbeiten. Das ist vor allem eine Führungsfrage. Oder? Und wenn wir jetzt über die Verträge, die jetzt da ausgehandelt worden sind, wo wir so einen Stapel Papier bekommen haben, viele haben es nicht gelesen, ich habe mir die Mühe genommen. Und dann stellt man Fragen in den Kommissionssitzungen und die Leute können es nicht beantworten. Also das zeigt ja schon auch ein bisschen, wie da geschafft wird. Oder? Man will einfach jetzt da etwas durchdrücken, um es zu verroden. Aber die Bundesverwaltung ist bei uns zum Glück nicht die, die das letzte Wort haben, das Volk. Und da glaube ich also fix daran, die Schweizer Idee, die lebt in den Leuten. Und von links bis rechts. Das kommt nicht darauf an, ob man bei den Grünen ist, ob man in der SP ist, ob man bei der SVP ist. Ich glaube, die Schweiz hat ganz einen grossen gemeinsamen Nenner, die Grundwerte. Oder? Dass man Minderheiten respektiert, das Zusammenleben von den verschiedenen Kulturen, von der Sprache, dass wir Kompetenzen in den Kantonen und in den Gemeinden haben. Das ist, glaube ich, wirklich akzeptiert, die Regeln. An die halten sich alle. Und das ist das, was am Schluss wird entscheidend sein. Und wenn man begreift, wie das alles durcheinander bringt, die Verträge, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die Leute da werden sagen, nein, das brauchen wir nicht. Und das ist nicht das Gegenteil von geregelten Beziehungen.
Sondern?
Geregelte Beziehungen heisst auch, dass man ein Nein sagt zu etwas, das einem selber kaputt machen würde. Und das nützt auch der EU nichts, wenn die Schweiz nachher kaputt ist. Geregelte Beziehungen heisst eben, dass man über etwas streitet und einmal Nein sagen kann und dann eine bessere Lösung finden kann. Und ich glaube nicht, dass die EU und ihr Modell das Vorbild ist für die Schweiz. Ich glaube, die Schweiz und ihr Staatsmodell, und das zeigt sich ja in diesen Krise, in diesen weltweiten Verwerfungen, wie stabil wir sind, wie resistent unsere Wirtschaft ist, wir sind das Vorbild für ganz viele andere Staaten, vor allem auch für die EU. Und das müssen wir weiterhin bleiben. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein hat eine Mehrheit der Bürger. Da bin ich zuversichtlich.
Gregor Rutz, danke vielmals für das Gespräch. Das Thema wird uns sicher noch anderthalb, zwei Jahre mindestens, wenn nicht noch viel mehr, beschäftigen. Mich beschäftigt es irgendwie auch 12 Jahre oder so. Danke vielmals fürs Zuschauen, danke fürs Kommentar hinterlassen. Oder mir schreiben, dominik.feusi@nebelspalter.ch. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr seht, wenn wir das nächste Mal auf Sendung gehen, mit einem nächsten interessanten Gast. Danke fürs Weiterempfehlen und allen eine gute Zeit.